Tempo reduzieren. Da sein, zuhören, Vertrauen schenken und befähigen die Mitarbeiterinnen, selber Dinge zu machen. Der Patient muss auch in Modulen edukativ, therapeutisch mit einbezogen sein. Also er muss selber lernen, mit seinem Schmerz umzugehen. Punkten können wir mit unserer Wertehaltung, punkten können wir mit unserem Führungsstil, punkten können wir mit unserem Umgang mit den Mitarbeiterinnen. Dass man den Mut hat zur Veränderung, dass man sich traut, einfach ins Wasser zu springen.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. In einem Krankenhaus arbeiten viele Menschen zusammen. Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Therapeutinnen und Therapeuten, Reinigungskräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Werkstätten, Küche, Apotheke, Seelsorge und Verwaltung. Jede dieser Berufsgruppen leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren des Krankenhauses und damit auch zur Behandlung und Betreuung der Patientinnen und Patienten. Auch in der Krankenhausleitung sind die verschiedenen Berufsgruppen vertreten. Die sogenannte kollegiale Führung setzt sich aus je einem Vertreter oder Vertreterin der Ärzteschaft, Pflege und Verwaltung zusammen. Gemeinsam treffen sie wesentliche Entscheidungen im und für das Krankenhaus. Dabei treffen auch immer wieder unterschiedliche Interessen und Meinungen aufeinander. Wie es trotzdem gelingt, das große Ganze in den Blick zu behalten und vor allem das Wohl der Patientinnen und Patienten nicht aus dem Auge zu verlieren, darüber sprechen wir heute mit unserem Podcast-Gast. Liebe Frau Doktorin Roth, herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Herzlich willkommen.
Und ich darf Sie jetzt noch kurz vorstellen. Frau Primaria, Doktorin Elisabeth Roth, Sie sind seit Mai 2025 ärztliche Direktorin hier am Krankenhaus der Elisabethinen in Graz. Sie haben Medizin studiert, logischerweise, an der MedUni Graz. Sie sind Anästhesistin, also Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin. Genau, und Sie sind schon einige Jahre hier jetzt bei den Elisabethinen, sind Primaria der Abteilung für Anästhesie mit am Schwerpunkt auf Schmerzmedizin. Darüber hinaus haben Sie oder machen Sie gerade ein berufsbegleitendes Masterstudium im Bereich Gesundheitsmanagement und Sie sind einige Jahre engagiert gewesen im mobilen Palliativdienst und auch in der Ethikberatung. Und mit Ihrem breiten Erfahrungsschatz, sowohl in der Leitung als auch in der Teamarbeit, und auch Ihrem Fokus auf das Patienten- und Patientinnenwohl prägen Sie maßgeblich die Führung hier im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz. Liebe Frau Doktorin Roth, schön, dass Sie heute bei uns im Podcaststudio sind.
Dankeschön.
Wenn man in eine neue Funktion ist, sagt man ja, sind die ersten 100 Tage quasi prägend. Sie sind jetzt noch nicht 100 Tage in Ihrem neuen Amt. Aber können Sie vielleicht jetzt trotzdem schon sagen, was das Wesentliche ist, das quasi in Ihrem beruflichen, vielleicht auch in Ihrem privaten Alltag sich verändert hat?
Verändert hat sich, dass man Tempo herausnimmt. Das ist ganz wichtig, sonst wird man in eine Unruhe geraten. Ja? Es sind viele neue Herausforderungen. Also das, was ich in den ersten 2 Monaten gelernt habe, ist Tempo reduzieren. Da sein, zuhören, Vertrauen schenken und befähigen die Mitarbeiterinnen, selber Dinge zu machen.
Wir haben es ja vorher in der Einleitung schon gehört von Schwester Helena, dass die Krankenhausleitung ja nicht nur in ärztlicher Hand liegt, sondern dass es da verschiedene Berufsgruppen gibt, die zusammenspielen. Aber wie kann das funktionieren? Also wie arbeiten ärztlicher Bereich, Pflege und Verwaltung in der Krankenhausleitung zusammen, damit das gut funktioniert?
Ja, Sie schneiden was ganz Wesentliches an. Das heißt, die Interdisziplinarität, Interprofessionalität, die mir sehr am Herzen liegt und die auch das Geheimnis zum Erfolg ist. Und wir versuchen das als Triumvirat in der kollegialen Führung zu leben. Bestmöglich. Wir begeben uns auch diesbezüglich immer wieder in Klausuren, um zu reflektieren, ob wir dieses Ziel erreichen.
Und wir haben auch im letzten Jahr und jetzt federführend auch im Organigramm oder in unserer Organisationskultur und Führung neue Führungselemente eingebaut. Das heißt, wir haben Abteilungsleitungsteams. Das heißt, jede Abteilung hat einen Primarius oder eine Primaria, aber hat auch eine Bereichsleitung Pflege. Und das zieht sich dann auch in den Mittelbau weiter. Das heißt, wir haben in jeder Station, in jeder Ambulanz, in jeder Organisationseinheit haben wir interdisziplinäre Tandems, die sich aus Arzt, Pflege zusammensetzen. Das heißt, wir wollen Welten verbinden, wir wollen uns vernetzen und wir wollen Sichtweisen vereinen.
Und was bringt es dem Ablauf oder was bringt es den Patientinnen und den Patienten?
Also ich sehe es ausschließlich positiv. Das heißt, für den Mitarbeiter erstens dieses selbst sich einbringen dürfen, einander wertschätzen, auf Augenhöhe arbeiten. Und ich glaube, die Vielseitigkeit der Sichtweise kann dem Patienten nur helfen. Jeder sieht den Patienten aus anderen Augen, aus anderen Bereichen und diese Kombination, dieses Puzzle aus diesen Bausteinen macht dann die wertvolle Behandlung für den Patienten.
Wie wichtig ist das, dass man um den anderen weiß? Also Sie haben natürlich jetzt Ihre Sicht als Ärztin, jemand aus der Pflege hat ganz klar diese Perspektive. Und wie kann man das sicherstellen, dass man ja da mehr ein Miteinander findet, auch in der Leitung?
Ich glaube, das ist der direkte Kontakt, den man lebt mit den Mitarbeiterinnen. Ja? Das heißt, ich sitze nicht nur hinter dem Schreibtisch, sondern ich gehe immer wieder durch das Haus. Mein enormer Vorteil ist, dass ich im Haus reifen durfte, dass ich all meine hierarchischen Positionen hier einnehmen konnte, dass ich aber auch jeden kenne persönlich bei Namen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nie verliert, sondern dass man immer wieder im direkten Gespräch bleibt mit den Mitarbeiterinnen. Diese Zeit muss einfach da sein und die muss täglich da sein.
Und da können Mitarbeiterinnen zum Beispiel Ihnen auch was anvertrauen, das läuft nicht gut oder so.
Natürlich, ganz niederschwellig. Man muss berührbar bleiben und ich glaube, dann ist man am richtigen Weg und dann wird der Weg ein guter werden.
Sehr oft hört man ja gerade von großen Unternehmen, das Krankenhaus hier ist jetzt nicht ganz so groß vielleicht, aber dass die Führung so im Elfenbeinturm irgendwo sitzt und es schwierig ist, dort überhaupt hinzukommen als kleiner Mitarbeiter oder kleine Mitarbeiterin, ist es hier im Krankenhaus offensichtlich nicht so?
Also ich glaube, dass wir als Triumvirat, als kollegiale Führung, aber auch als Geschäftsführung erreichbar sind für die Mitarbeiterinnen und das wirklich rund um die Uhr. Es ist, jeder hat als Direktion oder Direktorin eine Assistenz natürlich, aber es ist nicht üblich, dass alles über die Assistenz umgeleitet wird und dass man nicht persönlich angerufen werden kann. Ich habe zum Beispiel noch immer meine Oberarztnummer, die ich einfach umgeleitet habe auf die ärztliche Direktionsnummer, weil sie wissen oder weil sie es auch gewohnt waren, mich immer anzurufen, egal aus welcher Misere oder aus welchem Glücksmoment. Und diese Freesets habe ich auch nie mehr hergegeben, sondern die sammle ich und es sind alle Nummern umgeleitet auf die ärztliche Direktionsnummer. Somit, ich glaube, es hängt von einem selber ab, wie man das lebt. Und ich kann eindeutig sagen, ich bin rund um die Uhr erreichbar und in auch so manchen WhatsApp-Gruppen der Abteilungen.
Das ist echt eine gute Informationsquelle, sicher auch.
Ja, und es sind schöne Momente, die man gemeinsam teilen kann.
Und wie viel kommen Sie jetzt noch dazu, tatsächlich als Anästhesistin auch oder in der Schmerzmedizin tätig zu sein? Weil die Leitungstätigkeit in der ärztlichen Direktion ist ja doch sehr fordernd, auch zeitlich fordernd, oder?
Genau. Also es ist so, bis zum Eintritt in die ärztliche Direktion, das heißt bis Ende April war ich schon noch tätig, auch im Narkose durchführen oder sedieren oder in geringfügiger schmerzlicher Tätigkeit. Jetzt in den letzten Wochen ist das nicht gegangen und das wird auch zukünftig nicht möglich sein. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich ja in den Morgenbesprechungen täglich in meiner Abteilung. Es ist auch so, dass ich Patientenfälle verfolge, mitbegleite, dass ich um Rat gefragt werde. Und das, was man einmal erlebt hat, das vergisst man nicht, das verlernt man auch nicht. Und dieses Wissen, was ich mitbringe, stelle ich natürlich weiterhin zur Verfügung. Aber am Patienten Tiere kann ich sicher nicht mehr arbeiten.
Ist das ein Schmerz, quasi auch die Patienten ja loszulassen und so dieses ganz nahe beim Patienten sein? Oder sagen Sie, nein, ist gut, jetzt was Neues, ist auch spannend?
Ist gemischt. Wobei ich meine, ich habe mich etwas abnabeln können. Es war nicht von heute auf morgen. Es hat sich auch schon unterm Primariat gezeigt, dass ich weniger Zeit habe. Ich habe viel Projektarbeit für das Haus immer nebenbei gemacht. Das heißt, ich war immer viel in Mitarbeiterinnen Betreuung oder Begleitung involviert, in viel organisatorischen Prozessen. Somit hat sich das eigentlich abgezeichnet über die letzten Jahre, dass ich immer weiter weg von der Patientin gekommen bin. Was immer wieder in Phasen vielleicht zu einem innerlichen Disput geführt hat, aber letztendlich habe ich die Entscheidung getroffen und es ist die richtige Entscheidung. Ich will immer offen sein für Neues. Ich brauche die Abwechslung, ich brauche die Herausforderung. Und die ist jetzt die ärztliche Direktion.
Aber die Abteilungsleitung der Anästhesie haben Sie ja nach wie vor inne. Das heißt, die Weiterentwicklung oder wohin sich die Anästhesie hier am Krankenhaus der Elisabethinen hin entwickelt, das haben Sie nach wie vor mit in der Hand.
Genau.
Was sind da so die Entwicklungen, die anstehen oder die vielleicht auch die letzten Jahre geprägt haben?
Also wir haben im Rahmen eines Betriebsüberganges im Jahre 22 unsere Schmerzambulanz begonnen umzubauen, medizinisch inhaltlich. Das heißt, wir haben den interdisziplinären multimodalen Schmerztherapieansatz gewählt. Wir sind eine sehr große Schmerzambulanz in der Steiermark. Wir haben im Monat 750 Patientenfrequenzen. Das heißt, wir sind so die Spitze der Pyramide, was chronische Schmerzpatienten anbelangt. Chronische Schmerzpatienten, Tumorpatienten, Kriegsopfer, Unfallpatientinnen, aber auch ein großes Kontingent an Querschnittspatientinnen. Das heißt, ein sehr breites Portfolio in der konservativen, interventionellen, aber auch operativen Schmerztherapie, aber immer unter dem Schirm eines interdisziplinären, multimodalen Therapieansatzes. Und den haben wir eigentlich ab 22 gewählt. Das war Neuland für den Patienten, das war Neuland für die Mitarbeiterinnen, aber es ist bereichernd. Das heißt, wir arbeiten mit 5 Professionen zusammen. Ärztlicherseits sind Allgemeinmedizinerinnen, Anästhesistinnen, Neurochirurginnen tätig, auch Neurologinnen. Wir haben einen großen Pflegepart mit einer Pain-Nurse-Ausbildung, wir haben Sozialarbeiterinnen, wir haben Psychologinnen. Wir haben Physiotherapeutinnen eingebettet, natürlich auch in ein großes Sekretariat. Und wir haben Patientinnen, die zum aktiven Part in der Therapie, im Therapieplan wurden. Das heißt, es wird nicht eine passive Medikation verabreicht, ein passives interventionelles Tätigsein von Seiten des Arztes, sondern der Patient muss auch in Modulen edukativ, therapeutisch mit einbezogen sein. Also er muss selber lernen, mit seinem Schmerz umzugehen und auch was beizutragen, wie er sein Leben gestaltet damit.
Ist das neu? Also neu in der Steiermark oder neu insgesamt? Oder?
Also ich würde sagen, es ist in der Steiermark in dieser Ausprägung sicher die einzige Schmerzambulanz in dieser Größe und in dieser Form. In Österreich gibt es Pendants dazu, international natürlich auch, aber in der Steiermark sind wir federführend. Und wir haben auch die Patientinnen eben Bundesland überschreitend, die wir betreuen.
Mich würde noch interessieren, jetzt in der ärztlichen Direktion, eben Sie haben gesagt, dass das in einer kollegialen Führung geschieht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nicht nur leicht ist, wenn man quasi eine Monarchie hätte, wo einfach ich bestimme jetzt und ich glaube, das ist richtig und mache das nach bestem Wissen und Gewissen, genau. Dann könnte es ja auch einfach, sag ich mal, jetzt für eine Einzelperson sehr leicht, also leichter sein, wenn ich eine Gruppe habe, jeder hat seine Meinung, seine Ansicht. Wie geht man da um, wenn man da nicht sofort alle schnicken und sagen, ja, tolle Idee, machen wir?
Nein, also das ist, ich glaube, das ist sogar der Vorteil, dass man lernt, kompromissfähig zu sein. Und wir wissen ja auch, dass Entscheidungen, die einmal getroffen wurden, nicht immer die richtigen sein müssen und dass sich das verändert. Ja. Und in der Medizin erst recht, ja, wenn wir auch einen regionalen Strukturgesundheitsplan heranziehen, der leider alle 5 Jahre beschlossen wird, so wissen wir oft 5 Jahre vorher nicht, was eigentlich das Klügste 5 Jahre später ist. Und somit ist das gar nicht von Nachteil, wenn man sagt, man trifft einen Konsens, einen Kompromiss. Und ich glaube, es ist sehr ausgewogen bei uns, dass einmal vielleicht die eine Profession die andere mehr sticht, aber das darf sein und das ist auch gut so. Und dadurch wächst man, reift man und kann immer wieder neue Sichtweisen gewinnen.
Und wenn man aber so auf der obersten Ebene diese verschiedenen Berufsgruppen vereinigt hat in einem Team mehr oder weniger, also diese Dreierspitze, diese dreifache Direktion, wie schwierig ist es dann, die Entscheidungen, die dort getroffen werden, die vielleicht nicht der eindeutigen Meinung einer Berufsgruppe entsprechen, die dann auch zu kommunizieren und an die Basis zu bringen?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man einen Schulterschluss nach außen zeigt, ja? dass man dahinter steht, auch wenn es nicht jetzt die eigene Überzeugung war. Ja? Das ist so im Leben und das ist, glaube ich, das müssen wir auch so liefern und leisten, dass wir die Größe haben und die Toleranz haben, einmal mehr auf eine Profession einzugehen oder auf eine andere. Und ich glaube, umso geschlossener wir auftreten, umso eher wir Loyalität leben, umso besser wir ein Vorbild sind, auch Entscheidungen, die vielleicht nicht im eigenen Sinn waren, zu tragen oder mitzutragen, das dient dazu, dass die Mitarbeiterinnen das auch gut annehmen können. Ja. Wir sind Vorbild und das sind wir rund um die Uhr. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, dass auch Mitarbeiterinnen die Entscheidungen anderer Professionen vielleicht besser tragen können.
Mich würde noch interessieren, Sie sind nicht ganz 100 Tage eben im Amt. Wie könnten Sie Ihren Schwerpunkt beschreiben oder was ist Ihnen besonders wichtig?
Also als ärztliche Direktorin verfolge ich natürlich Kompetenz. Medizinische Kompetenz ist einmal sicher ein ganz wichtiger Punkt meines Daseins. Ja. Wissenstransfer ist das zweite Schlagwort. Es ist mir ganz wichtig, dass keine Wissensinseln entstehen, sondern dass wir unser Wissen teilen. Ja. Auch wieder hier das Interdisziplinäre, das integrierte Patienten versorgen, aber auch intra mit extramural. Und das Ganze dann auch im Sinne der ganzheitlichen Betreuung des Patienten. Das heißt, wir haben ein Haus oder ein Unternehmen, ein Krankenhaus, was so vielfältig ist in den Abteilungen, dass wir Krankheitsbilder in einem One-Stop-Shop gemeinsam betreuen können. Das heißt, durch eine Neurologie, eine innere Medizin, eine Palliativmedizin, eine Schmerzmedizin, eine Psychiatrie, kann ich ganz viel Krankheitsbilder dem Patient, von Patientinnen hier gemeinsam betreuen. Das heißt, ich muss den Patienten nicht weiterschicken. Er muss nicht zu 100 anderen Gesundheitsdienstanbietern gehen, sondern er kann bei uns eine Therapie erhalten mit realistischen Therapiezielen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Das heißt, Kompetenz, Wissenstransfer und das interdisziplinäre Betreuen von Krankheitsbildern.
Da hat sie jetzt aber, was die Disziplinen betrifft, die Sie gerade angesprochen haben, ja in den letzten Jahren bei den Elisabethinen hier in Graz ganz, ganz viel geändert oder verändert. Was macht das mit der Mannschaft? Mhm. Da hat sich natürlich auch die Mannschaft verändert.
Ja.
Aber was macht das mit denen, die verblieben sind oder die neu dazugekommen sind?
Genau, also eigentlich am allerschwersten war es für die, die zurückgeblieben sind. Da waren wir ein Torso eine Zeit lang. Ja, wir haben eine Trauerphase durchlitten. Die schneidenden Fächer, so nennen wir das, Chirurgie, HNO, ein Großteil meiner Mannschaft. Ich habe doch sehr viele Mitarbeiterinnen an einen anderen Krankenhausträger verloren. Ja, das tut weh. Das ängstigt, das fühlt sich echt verletzt an. Und es hat lange gebraucht, die Vergangenheit ruhen lassen zu können, die vielen positiven Erinnerungen, die Gewohnheiten. Es war sicher ein anderer Stil. Ja. Aber wir sind eigentlich stärker dann aus diesem Schmerz rausgegangen. Und ich glaube, dass jetzt viele auch das Positive der Veränderung sehen können und dass sie wieder zukunftsorientiert sind und optimistisch in die Zukunft mit uns gemeinsam gehen.
Und es ergeben sich ganz andere Patientengruppen wahrscheinlich jetzt, die Sie hier auch behandeln?
Natürlich, es hat sich schon der Altersschwerpunkt etwas verändert. Das heißt, das Alter ist sicher dominierender geworden. Hingegen muss ich aber auch sagen, in der Schmerzambulanz ist das Phänomen ein bisschen ein anderes. Das war auch auffällig, dass eigentlich in den letzten 3 Jahren der Altersgipfel plötzlich zwischen 50 und 60 ist und ist eigentlich von 80 runtergerutscht. Also es sind dann immer überraschende Dynamik auch dann immer wieder, die einen ereilt. Aber natürlich hat sich der Altersgipfel über das gesamte Spektrum der Abteilungen verändert und ist sicher älter geworden.
Wenn man an die Basis schaut, ist ja auch immer wieder, auch in den Medien sehr präsent, das Thema Personalmangel, gerade in der Pflege, aber hört man auch in anderen Fachbereichen. Wie beschäftigt Sie das in Ihrem Alltag?
Das beschäftigt uns natürlich enorm, auch gerade von Seiten der Pflege, weil wir natürlich jetzt Fächer haben, die weniger attraktiv sind als schneidende Fächer. Wir sehen in unserem Haus, dass der Ambulanzbereich gut funktioniert. Das heißt, auch alles, was Notfallsmanagement anbelangt, auch noch Intensivmedizin ist gut nachzubesetzen. Aber doch die Hauptbereiche, wo Pflege intensiv verlangt wird und ist natürlich schon zum Nachbesetzen eine große Herausforderung. Also das ist schon etwas, was wir begleitend sehen mit dieser Veränderung der Fachrichtungen, dass das leider schon ein Side-Effekt ist, dass man Pflege noch schwieriger kriegt als zuvor.
Haben Sie da eine Strategie, was man da machen kann? Also zaubern können Sie wahrscheinlich leider auch nicht, aber...
Ja, ich glaube, punkten können wir mit unserer Wertehaltung, punkten können wir mit unserem Führungsstil, punkten können wir mit unserem Umgang mit den Mitarbeiterinnen. Alles andere ist wenig beeinflussbar durch uns. Aber ich glaube, das Klima des Hauses kann vieles wettmachen und auch, dass man immer wieder Innovatives zulässt, dass man offen ist für Kreatives. Auch das zeigen wir, glaube ich, sehr, sehr stark von Seiten der Führung.
Sie haben jetzt gerade Führungsstil angesprochen. Jetzt sind Sie in Ihrer neuen, also Sie sind ja schon relativ lang in der Führung als Primaria, aber jetzt in der neuen Funktion haben Sie es in der Führung eigentlich mit lauter anderen Führungskräften zu tun, nämlich mit Ihren Primariatskollegen. Und tendenziell sind ja Führungskräfte vielleicht sogar ein bisschen schwieriger zu führen als unter Anführungszeichen normale Mitarbeiter. Wie erleben Sie das?
Also es ist bei mir trotzdem kunterbunt, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich habe meine Primarärztesitzungen, ich habe auch ganz viele Arbeitspaketsitzungen, Termine, wo ich immer wieder mit auch dem Mittelbau verbunden bin. Das heißt, dort sitzen Oberärzte, dort sitzen Assistenten, dort sitzen Stationsärzte, da sitzt die Pflege, die Sozialarbeit. Ich glaube, dass da jetzt gar nicht so viel Unterschied für mich eingetreten ist, weil ich das anders lebe und weil ich diesen Austausch nicht missen will und den auch nicht einstellen werde.
Ein Thema, was mich noch interessieren würde, wie ist das als Frau in einer Führungsposition? in doch auch Medizin, die lange eine Männerwelt war. Möchten Sie dazu was sagen?
Also ja, das ist noch immer Männerdomäne, das habe ich genauso erlebt. Mein ganzes Studium, meine ganze Ausbildung, eigentlich bis auch hier, wie ich ins Haus gekommen bin, es ist trotzdem hier anders. Warum? Wahrscheinlich selbsterklärend. Den Frauenorden, der ja auch in der Geschäftsführung involviert ist, ist sicher von Vorteil. Ja. Aber es ist, wenn man dann mit Stakeholdern, mit der Außenwelt in Kontakt tritt, ist es halt immer noch so, dass eine Frau nicht 100% leisten muss, sondern sie muss 150% leisten. Das ist es leider in diesem Bereich, in der Bereich der Medizin ist es leider immer noch so.
Ich glaube nicht nur im Bereich der Medizin.
Das mag sein. Ja.
Aber gerade in der Medizin sind ja immer mehr, also jetzt was die Breite betrifft, gibt es ja immer mehr Frauen. Bei den Studierenden sind mittlerweile mehr Frauen als Männer unter den Studierenden. Verändert sich da schön langsam auch was in der Führungsstruktur oder ist es da immer noch sehr, sehr männerdominiert?
Vielleicht in gewissen Fächern, Fachrichtungen vielleicht, dass es frauenlastiger wird, auch auf Führungsebene. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich in den letzten 2 Jahren erfahren hätte, dass die Frauenwelt Überhang gewinnt.
Und wie schaut es bei Ihren Ärztinnen und Ärzten aus? Wie ist da das Verhältnis?
Also bei mir in meiner Abteilung ist es ein bunter Mix. Da ist es eigentlich 50-50. Es ist aber sonst generell im Anästhesiebereich eher frauenlastig. Innere Medizin ist es auch sehr, sehr verteilt. Psychiatrie ist mehr frauenlastig. Neurologie, da haben Sie mich auf einem wunden Punkt erwischt, weil ich eigentlich nicht diesen Blick der Geschlechtertrennung habe. Ja. Es ist für mich komplett egal, wer jetzt vor mir sitzt. Also, dass ich das so verinnerliche und dass mir das so bewusst ist, nein. Es ist mir bewusst auf meiner Ebene. Aber sonst verteilt sich das gut. Natürlich ist es im ärztlichen Bereich vielleicht noch ausgewogener. Im Pflegebereich ist noch immer die Frau dominierend.
Das heißt, insgesamt die Mitarbeiterschaft im Krankenhaus ist nach wie vor sehr weiblich?
Was Pflege anbelangt, ja. Und sonst würde ich sagen, Ärzte ist ziemlich ausgeglichen. Sozialarbeit ist natürlich auch sehr eher frauenlastig. Klinische Psychologie ist wieder sehr gemischt, also ein Mix.
Aber dann umso wichtiger, dass wenn eben doch ein großer Anteil eben auch in der Pflege zum Beispiel Frauen sind, dass dann auch Frauen in der Leitungsposition vertreten sind. Das finde ich schon sehr relevant.
Ich glaube, dass das auch für das Haus punktet. Ich glaube, dass das gut angenommen werden kann oder auch wird. Das wird mir zumindest so vermittelt. Und ja, ich glaube auch, dass Frauen durchaus viele Stärken haben und Führungsqualitäten, gerade was Kommunikation, Vernetzen, Vorausschauen, Interagieren. Das sind schon so Stärken, die eine Frau gewohnt ist zu leben.
Mit Vorausschauen haben Sie mir jetzt ein Stichwort gegeben. Also Sie sind ja jetzt noch relativ neu in der Funktion. Aber um ein bisschen vorauszuschauen, was wären denn so die nächsten großen Herausforderungen fürs Krankenhaus der Elisabethinen in Graz, insbesondere auch in Ihrer Funktion, werden vielleicht so die nächsten 1, 2, 3 Jahre?
Ja, Herausforderungen, also etwas, was uns begleiten wird, was aber gut gelingen wird und jetzt nicht so viel von uns abverlangt, ist die Standortzusammenführung. Die haben wir nächstes Jahr. Unser Bau wird fertig nächstes Jahr. Das heißt, wir starten neu durch, alle an einem Standort. Aber wenn Sie sagen, Herausforderungen medizinisch, ist es sicher, wir müssen uns mit der Thematik KI auseinandersetzen. Das ist schon etwas, was immer mehr an Gewicht bekommt, wo man aber auch alle Perspektiven sehen muss, von Ethik bis Unterstützung, was brauche ich von externer Begleitung, was ist wirklich sinnvoll, wie gut ist was ist anwenderfreundlich. Also alles, was dieses Thema um KI ist, ist eine große Herausforderung. Es ist aber auch Katastrophen, Evakuierungen, Amokläufe, gesteigertes Aggressionspotenzial in der Gesellschaft. Auch das wird eine Herausforderung, mit dem sich eigentlich auch ein Unternehmen wie unseres auseinandersetzen muss.
Unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen jetzt schon, was kommt. Ich möchte nämlich den Podcast mit der letzten Frage abschließen. Und das ist die Frage nach der Inspiration. Also was inspiriert Sie in Ihrem Leben, in Ihrem Beruf?
Veränderung eigentlich. Also ich kann nicht ohne Veränderung. Ich bin ein Mensch, der nicht Angst hat vor Veränderung, sondern ich brauche sie und ich finde sie reizvoll. Und ich finde, neben der Selbstreflexion, die ja auch dort oder dadurch bedingt sein muss, ist einfach als ganz wesentliches Element, dass man den Mut hat zur Veränderung, dass man sie traut, einfach ins Wasser zu springen.
Herzlichen Dank für Ihren Einblick in die neue Tätigkeit und in das Krankenhaus der Elisabethinen hier in Graz und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke auch.
Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.